Guten Morgen. Guten Morgen, Lukas. Schön, dass du da bist. Ich meine, wir hätten auch so einen schönen Gottesdienst gehabt, aber es ist besonders schön, dass du heute Morgen hier bist. Auch allen anderen herzlich willkommen zu unserem besonderen Taufgottesdienst. Heute steht sozusagen eine Taufe an. Morgen stehen wieder andere Sachen an. Übermorgen wieder andere. Bei mir steht an, die Einkommenssteuererklärung zu machen. Ja, manche machen die schöne Handbewegung, die würde ich auch gern machen, aber weil ich ja mit diesen Schwimmkursen als Selbstständiger das durchführe, bin ich verpflichtet, diese Einkommenssteuererklärung zu machen. Ja, sonst könnte man über alles reden, aber ja, sie steht an. Und wie jedes Jahr bin ich herausgefordert, bei dieser Einkommenssteuererklärung so genau wie möglich zu machen. Oder vielleicht hier oder da, ich meine, wir sind ja heute fast unter uns, hier oder da vielleicht doch eine kleine Abkürzung zu wählen. Merkt doch keiner, also wahrscheinlich nicht über der Menge von Einkommensteuererklärungen, die das Finanzamt jedes Jahr machen, bearbeiten muss. Gerade in finanziellen Dingen müsste es doch eigentlich sicherer sein, wenn ich genug Geld zur Verfügung habe, um alle Ausgaben zu bestreiten. Oder? Kann doch nicht ernst gemeint sein, was er da erzählt. Aber irgendwie ist es doch die Frage, worauf setze ich mein Vertrauen? Dann wirst du bekennen, Gott ist mein Helfer. Ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst. Den Herrn will ich rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet. So sagt es die gute Nachricht aus einem Text, Jesaja 12, der Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. So hat es Luther einmal ausgedrückt, auch Jesaja 12, Vers 2. Oder vielleicht noch etwas kompakter. Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Ein Vers, den du dir, Lukas, ganz bewusst ausgewählt hast. Und aufgeschrieben hat ihn ein gewisser Jesaja, Prophet. Wie seine Zeitgenossen in Jerusalem mit einer damaligen Großmacht konfrontiert. Zur Verdeutlichung ein erstes Bild. Die Großmacht hieß damals Assyrien zu der Zeit von diesem Jesaja. Auf der Karte sehen wir dieses Großreich Assyrien in seiner größten Ausdehnung. Also vielleicht beeindruckt es uns jetzt nicht so riesig, aber ein Großreich hat ja immer wieder in der Geschichte das nächste abgelöst und da war es gerade Assyrien. Und unten links Jerusalem, da hat Jesaja diese kühnen Worte von sich gegeben. Assyrien, dessen Hauptstadt Ninive, da gab es mal noch einen, der war beauftragt, dahin zu gehen, im Gebiet des heutigen Irak liegt, also weit weg. Diese Großmacht hatte vorher schon wichtige Teile von Israel für sich eingenommen. 700 vor Christus ist diese Zeit, wo das alles passiert ist. Tribute und Steuern mussten bezahlt werden. Und immer wieder kam Widerstand auf gegen die Besatzer. Und viele fragten sich, könnten wir nicht irgendwas unternehmen dagegen? Könnten wir nicht vielleicht irgendeine Abkürzung finden? Merkt doch keiner. Könnten wir nicht vielleicht mit einer anderen Großmacht zusammen doch irgendwie in die Geschicke der Geschichte eingreifen und vielleicht wieder uns damit einen Namen machen und mitspielen auf der World Player Liste? Und besonders die Oberen des Volkes schmiedeten heimlich Pläne, um vielleicht mit einer anderen Großmacht zu koalieren, um in der großen Politik mitzumischen, um vorzukommen. Allerdings um das einfache Volk kümmerten sie sich nicht, fast gar nicht dabei. Um wirklichen Frieden im Volk und um Gerechtigkeit scherten sie sich nicht. Und deswegen musste Jesaja zu dieser Zeit aus Jerusalem das beklagen und kritisieren. Die Oberen, sagt er einmal, sind die, die Haus an Haus reihen, Reihenhaus an Reihenhaus und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Er sagt den Oberen seines Landes keine gute Zukunft voraus, wenn sie ihre Politik so weiter fortführen. Und es kam noch dazu, in der Öffentlichkeit wurde die Wahrheit verdreht. Und so musste er ausrufen: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Die Wahrheit wurde auf den Kopf gestellt. Doch dazu hatte Gott Israel nicht einst aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, aus Ägypten herausgeführt, für solche ungünstigen Zustände. Und trotzdem, und gerade deswegen, dein von dir ausgesuchter Vers 2 in diesem 12. Kapitel aus Jesaja hat einen anderen positiven Charakter. Es ist sozusagen wie die andere Seite der Medaille, der Münze. Neben diesen ganzen Warnrufen, die Jesaja getan hat und die sich auch einreihen in andere sozialkritische Warnrufe von anderen Propheten, gibt es trotzdem immer wieder und gerade in diesem Vers 2 das Vertrauen Gott gegenüber, was Jesaja hier ganz bewusst ansetzt. Wie kaum ein anderer Prophet in Israel ruft er zum unbedingten Vertrauen diesem einen, ihrem Gott auf. Er sagt: Vertraut nicht auf andere Großmächte, auch wenn es vielleicht so aussieht, als wenn die uns helfen könnten. Vertraut nicht auf sinnlose Kriegspläne. Was für ein Trost für die ängstlichen Jerusalemer. Jesaja erinnert sie hier an das Grundlegende, fast Verschüttete, was weit über den Rahmen von Politik hinausgeht, was jeden doch im Innersten eigentlich ansprechen sollte. Wer ist das, der Retter von Israel? Wer hat sie aus Ägypten rausgeholt? Wer ist ihr Gott? Gott, Jahwe, ist dein Retter, dein persönlicher Retter in Not. Ist er auch dein Retter, dein persönlicher Retter in der Not? Und in dieser schönen, warmen Temperatur neigen wir natürlich dazu zu sagen, hinter der Maske, ja, sicher, Aber ist er wirklich dein persönlicher Ansprechpartner, auch bevor vielleicht eine Not eintritt? Noch bevor vielleicht finanzielle Sicherheiten im Leben ausgesetzt werden? Noch bevor du krumme Abkürzungen nehmen könntest, um keinen Nachteil vielleicht anderen gegenüber zu erleiden? Noch bevor du irgendeiner Versuchung erliegst, etwas zu nehmen, was nicht dir gehört? Noch bevor du jemanden vielleicht beeinflussen möchtest, zu manipulieren, um vielleicht daraus Vorteile zu erringen? Noch bevor du aus eigener Kraft versuchst, mit den Schwierigkeiten und anbahnenden Problemen in deinem Leben irgendwie klarzukommen, dich damit zu arrangieren? Da kann dir sowieso keine andere Großmacht helfen. Kein Finanzamt, keine einflussreichen Menschen und kein gefülltes Bankkonto. Und die andere Großmacht, die auf der ganz anderen Seite von Gott aussteht, die hat sowieso andere Pläne, schlechte Pläne mit uns Menschen. Es gab in Frankreich mal eine Zeit, da sind Protestanten verfolgt worden durch Katholiken, Hugenotten. Sehr bekannte Leute so aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte. Und die hatten eine interessante Sache: Wenn man da zum Abendmahl teilnehmen wollte, musste man etwas dabei haben. Wisst ihr was? Also für mich war das auch neu. Was musste ein Hugenotte, wenn er zum Abendmahl ging, dabei haben? Eine kleine Münze, eine Abendmahlsmünze. die sozusagen ihn auswies, ich bin berechtigt, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Es gibt heute noch ganz strengere Brüdergemeinden, die haben manchmal auch so ein bisschen sowas in der Art, aber na, das ist wieder eine andere Geschichte. Und unter anderem hat auf den Münzen von den Hugenotten gestanden, jetzt kommt der Satz auf Französisch von jemand, der nie Französisch hatte, De et mon unique saveur. Habe ich gestern Abend lange geübt. Wer kann Französisch? Keiner? Oh, ich sag's nochmal. De et mon unique saveur. Was? Benjamin, kannst du übersetzen? Nicht? Hat dein Vater gedacht? Nee. Irgendwas mit Saveur, Retter. Genau, irgendwas mit Retter. Ne? De, Gott ist mein einziger Retter. Gott ist mein einziger Retter. Stand auf eine der Münzen. Es gab auch andere Münzen, standen andere Sachen drauf, aber auf dieser einen Abendmahlsmünze der Hugenotten. Gott ist mein einziger Retter. Und ich finde, das ist ein guter, wichtiger Spruch, den sie da drauf geprägt haben, die Hugenotten. Das tröstet und ist eine Orientierung bei der Suche, was gibt mir Halt, was rettet mich im Leben, in schwierigen Zeiten, in guten Zeiten und über den Tod hinaus. Und dieser Spruch erinnert doch irgendwie an Jesajas Aufforderung zum vertrauensvollen Durchhalten, auch in schwierigen Zeiten. Wer ist dein Retter? Gott, sagt sich ganz schnell, wenn wir unser Leben scheinbar perfekt abgesichert haben. Wer ist dein Retter? Jesus, sagt sich auch ganz schnell, lässt sich schnell denken, wenn das Leben einigermaßen in geordneten Bahnen verläuft. Aber was ist, wenn plötzlich alles durcheinander gerät? Wie weit von uns ist diese steile Aussage von Jesaja in diesem zweiten Vers? Gerade auch in diesen Zeiten, wo viele Menschen verunsichert sind. Wohin wird sich unsere Welt entwickeln? Welche Strömung wird sich durchsetzen? Welche Politik ist die richtige? Auch im Blick auf eine anstehende Wahl. Worauf sollen wir uns wirklich verlassen? Auf Großmächte, auf Organisationen, auf Banken und Versicherungen, auf die eigene Stärke? Dein Taufspruch, Lukas, fragt uns mit Jesaja, worauf vertraust du persönlich? Worauf setzt du dein Vertrauen? Was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Jesaja möchte dich und mich heute Morgen ermutigen. Verlass dich auf Gott, dann hast du eine Zukunft. Dann gehst du in die richtige Richtung. Triff deine persönliche Entscheidung in Ruhe auf dieser Grundlage. Auch in Zeiten, wo es eigentlich ganz gut, ganz geordnet aussieht. Die Botschaft von Jesaja bewahrt also davor, diese Verankerung bei Gott nicht aufzugeben oder beiseite zu legen. Auch vielleicht in Friedenszeiten, in entspannten Zeiten, wo wir alles schön geordnet sortiert haben, wo wir vielleicht die Einkommenssteuererklärung schon hinter uns haben und andere Herausforderungen. Und das ist so ein bisschen wie bei nachfolgender Geschichte. Eine Spinne lebte zufrieden in ihrem Netz, bis ihr gesagt wurde, die Welt ist anders geworden. Du musst Altes aufgeben, du musst einsparen, du musst rationalisieren. Umgehend erkundete sie ihr Netz, aber irgendwie fand sie keinen Faden, der überflüssig war. Jeder schien für das Geschäft dringend notwendig zu sein. Sie suchte und suchte, bis sie endlich einen Faden fand, so einen ganz komischen, der so senkrecht nach oben lief und wo noch nie irgendeine Mücke, nichts ist da bis jetzt hängen geblieben. Also weg damit. Sie biss in den vermeintlich unnützen Faden und dann kam, wie es kommen musste, es fiel das ganze Netz in sich zusammen. Es war natürlich der Faden, der das ganze Spinnengewebe hielt und wo es aufgehangen war. Manchmal sind es dann auch zwei, ne? Aber wahrscheinlich hat sie beide durchgebissen. Dein Vers, Lukas, ruft uns auf, den wichtigsten Faden in unserem Leben, und wenn er vielleicht auch manchmal ein bisschen unnütz erscheint, wie so eine Zugabe, wie so ein Beiwerk, wie so die Schlagsahne auf dem Obstkuchen, diesen doch wichtigsten Faden, unser Grundvertrauen, in diesen einen Gott, in seinen Sohn Jesus und in den Heiligen Geist nicht abreißen zu lassen, das Vertrauen zu Gott nicht aufs Spiel zu setzen, stattdessen sich immer wieder zu fragen, wovon lebe ich wirklich und wozu? Wir wünschen dir, lieber Lukas, dass dein Vertrauen in Jesus auch noch weiter wächst und dass du in deinem Leben erlebst, dass das alles zusammenkommen kann, was dir auch persönlich wichtig ist. Die Sorge um Frieden und Gerechtigkeit, die Sozialkritik, die auch Jesaja und andere Propheten hatten, über ungerechte Zustände und das Vertrauen in einen Gott, der uns Sicherheit schafft und unsere Rettung ist und auf den wir auch, wie es in dem Vers heißt, auch irgendwann wieder einen Psalm singen werden, laut und kräftig. Amen.